bin ein bisschen nervös. Ich mache das nicht jeden Tag, auch nicht jeden Sonntag. Hallo zusammen und auch hallo an euch alle im Livestream. Bevor ich mit meiner Predigt heute beginne, möchte ich mich einmal ein bisschen vorstellen. Mein Name ist Alissa Lienhardt, ich bin 23 Jahre alt. Ich bin hier in der Gemeinde aufgewachsen und seit meiner Taufe vor circa 7 Jahren bin ich hier auch Gemeindemitglied. Einige von euch kennen mich sicherlich aus der Jungschararbeit oder haben mich bei dem einen oder anderen Gottesdienst schon eine Rolle hier auf der Bühne gesehen. Aber in meinem alltäglichen Leben bin ich Studentin. Also das heißt, seit einem Jahr eigentlich nur zu Hause. Vom Homeoffice mal abgesehen, bin ich gerne Studentin. Ich liebe mein Fach und ich liebe den Uni-Alltag. Viele meiner allerbesten Freunde kenne ich aus der Uni. Und meinen größten Teil des Lebens verbringe ich meistens in diesem Umfeld. Und deswegen werde ich heute auch etwas erzählen, was irgendwie eher mit meinem Studium zusammenhängt. Ich studiere nämlich englische Literaturwissenschaft. Und das heißt, ich analysiere ganz viel Bücher, aber auch Serien, Filme, Comics, alles, was im groben Sinne Literatur und Kultur ist. Und das Thema meiner Predigt heute kommt aus diesem Studienalltag und kommt genauer gesagt aus einem großen Projekt aus meinem letzten Jahr. Vom September bis Dezember letzten Jahres habe ich nämlich meine Bachelorarbeit geschrieben. Und obwohl das jetzt eigentlich vorbei ist, sie ist abgegeben, bewertet und bestanden, lässt mich das Thema innerlich nicht so ganz los. In meiner Arbeit ging es um dieses Buch hier. Das ist nicht die Bibel, das ist das Buch, über das ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Das Buch heißt The Handmaid's Tale, geschrieben von einer kanadischen Autorin namens Margot Atwood, sie ist recht bekannt in Kanada. Zu Deutsch heißt der Titel Der Report der Magd. Dieses Buch ist ein sehr dystopischer Roman. Er erzählt von einer sehr düsteren und pessimistischen Zukunftsversion der USA. Eine Welt, nachdem die Regierung und die Verfassung der jetzigen Vereinigten Staaten gefallen ist. Diese Welt ist geprägt von Kriegen an den Außengrenzen. Dieses neuen Staates, der Gilead heißt. Aber vor allen Dingen ist es eine Welt voller Unterdrückung. Besonders der Unterdrückung von Frauen. Diese Welt ist modelliert an ganz altertümlichen Vorstellungen und Rollenbildern und auch leider an einzelnen herausgepickten Passagen aus der Bibel. Fast alle Frauen in Gilead dürfen nicht schreiben und lesen, geschweige denn in irgendeiner Form leiten oder mitbestimmen. Und ihre Aussagen zählen eigentlich gar nicht vor Gericht. Dazu dürfen Frauen nicht alleine reisen oder Geld, Grundstück oder irgendetwas besitzen. All die Frauen, die so etwas hatten, mussten alles abgeben an ihre Ehemänner oder Väter, nachdem die Regierung gestürzt wurde. Es ist eine Welt geleitet und gestaltet von einer ganz kleinen Gruppe Männer, die sich die Söhne Jakobs nennen. Sie haben alles abgeschafft. Die Verfassung, die Regierung, alle Rechte, die Frauen über Jahrhunderte erkämpft haben. Und sie haben andere Ausrichtungen des Christentums auf die Todesstrafe gestellt. Die Kriege an den Außengrenzen sind zum Beispiel geführt gegen Baptisten oder Quäker. Ausschlaggebend für diese gewaltsame Revolution in der Welt des Romans ist eine fallende Geburtenrate in den USA. Kinder zu bekommen wird das höchste Ziel der neuen Nation und die Methoden dazu sind haarsträubend. Gilead ist ein Staat voller Unterdrückung, in dem eine kleine Elite alles steuert. Die Söhne Jakobs machen die Regeln, halten alle klein, benutzen einzelne Verse und Geschichte aus der Bibel und ihre Macht und ihre Menschen, besonders frauenfeindlichen Methoden, zu rechtfertigen. Im Fokus des Romans stehen Frauen, die in verschiedenen Gruppen eingeteilt werden. Einen freien Willen gibt es gar nicht mehr für sie. Mit die höchste Position haben die Ehefrauen der höchsten Kommandanten. Sie dürfen den eigenen Haushalt leiten, aber müssen die schwere Hausarbeit nicht selber machen. Aber auch sie sind eingeschränkt. Außerhalb ihres eigenen Hauses haben sie nichts zu sagen. Und nur eine ganz kleine Auswahl an Tätigkeiten bleibt ihnen übrig. Stricken, häkeln, vielleicht ein paar Blumen mal umpflanzen. Und dann gibt es die titelgebenden Mägde oder Handmaids, benannt nach den Mägden von Rahel und Leha aus der Bibel, die stellvertretend für ihre Herrinnen Kinder bekommen sollten. Diese Frauen sind Frauen, die in der Vergangenheit Sünden begangen haben. Ehebruch, Scheidung, Abtreibung. das in Anführungszeichen christliche Regime versteht die Vergebung dieser Sünden folgendermaßen. Sofern die Frauen fruchtbar sind, kriegen sie eine sogenannte zweite Chance und dürfen in einigen der reichen Haushalte leben. Sie haben dort einen einzigen Zweck. Anstelle der erfolglosen Ehefrauen sollen sie dem Paar ein Kind gebären. Dabei müssen sie ihr Kind dann komplett den Eltern überlassen, nachdem es geboren ist, und das Haus wieder verlassen. Die Erziehung ist selbstverständlich Aufgabe der Ehefrauen. Die Protagonistin und Ich-Erzählerin des Romans gehört zu dieser Gruppe. Und in meiner Bachelorarbeit ging es hauptsächlich um diese Frauen, ihre Unterdrückung und den Widerstand, den sie leisten. Aber darum soll es heute nicht gehen. Denn jetzt komme ich weg von diesem Roman, ein bisschen zurück zur Bibel und dann auch zu uns. Denn es gibt in den Häusern der hochgestellten Familien noch eine dritte Gruppe Frauen, die Marthas. Die Marthas erledigen alle Arbeit, die im Haus so anfällt. Sie reinigen, sie kochen, sie backen das Brot und erledigen die Einkäufe. Es sind Frauen, die zu alt zum Heiraten und zum Kinderkriegen gebären sind. Sie kommen als Ehefrauen und Mägde nicht mehr in Frage. Und ihnen bleibt nur noch diese eine Tätigkeit übrig. Sie haben keine Wahl. Und wie vieles in Gilead sind sie biblisch benannt. Sie heißen Marthas, benannt nach dem fleißigen Vorbild aus dem Neuen Testament. Doch wenn wir dann die Geschichte, aus der die Marthas genommen sind, in der Bibel lesen, dann fällt etwas auf. Martha ist dort nicht alleine. Sie hat noch eine Schwester, Maria. Und das wird in Gilead selbstverständlich übergangen. In der Bibel steht die Geschichte von Martha und Maria, nämlich folgendermaßen geschrieben. Ich lese aus Lukas 10, 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo er bei einer Frau aufgenommen wurde, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Füßen von Jesu hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte: Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Doch der Herr antwortete ihr: Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. In dieser Geschichte ist Martha die perfekte Gastgeberin. Ich stelle mir das richtig vor, diese Frau, wie sie immer hin und her läuft, hier und da Getränke ausschüttet, Früchte vorbeibringt und nebenbei köchelt auf dem Herd 5 Töpfe. In meinem Bild von meinem inneren Auge schwitzt Martha, ihr Rücken beginnt zu schmerzen, sie ist hektisch und gestresst. Nach meiner Vorstellung sieht diese Szene auch ein bisschen so aus wie so stereotypische Szenen aus Sitcoms und Werbung aus den 50er Jahren. Und sie erinnert mich auch daran, dass noch heute in vielen Haushalten ein Großteil der Arbeit an Frauen hängen bleibt. Oft machen sie die Wäsche, sie kochen, sie gehen einkaufen, sie kümmern sich darum, dass die Kinder alle organisiert sind. Und sie putzen, auch nicht gerade die angenehmste Arbeit, kann ich aus Erfahrung sagen. Und oft machen sie all dies, obwohl sie tagsüber auch noch 4 oder sogar 7 Stunden arbeiten sind. Eine Studie in dem Jahr 2008 hier in Deutschland hat zum Beispiel festgestellt, dass selbst in Ehen, wo Mann und Frau beide voll arbeiten, statistisch gesehen ein Großteil der Hausarbeit trotzdem an den Frauen hängen bleibt, auch wenn sie die gleiche Art von Vollzeitjob machen. Es ist eine große Belastung, all das zu stemmen und es ist körperliche und schwere Arbeit. Und Martha nennt das auch so, denn sie klagt ja schließlich genau darüber, dass sie arbeitet die ganze Zeit. Diese Geschichte wird oft so gelesen, dass es eine Erinnerung daran ist, dass wir uns Ruhe nehmen sollen und uns auf Jesus besinnen sollen. Und da steckt viel Wahrheit hinter. Das ist eine gute Erinnerung. Aber ich möchte auch im Hinblick auf den Roman und den Marthas, die es dort gibt, einen anderen Fokus setzen. Denn diese beiden Frauen, Martha und Maria, sind keine Christinnen zur heutigen Zeit, die Jesus aus der Bibel kennen und im Gebet begegnen. Nein. Sie sind Frauen ihrer Zeit und sie begegnen Jesus als Rabbi, als Gast und als Mensch. Und beide Frauen gehen mit dieser Begegnung ganz unterschiedlich um. Und genau das ist es, was Jesus kommentiert. Die fiktiven Söhne Jakobs hier in dem Buch heben Martha hervor, indem sie eine ganze Gruppe Frauen nach ihr benennen und diese zur ewigen schweren Hausarbeit zwingen. Und sie ignorieren Marias Existenz. Jesus hingegen sagt Folgendes zu Martha. Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines ist aber wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Und was ist dieses eine? Besinnung und Ruhe. Ja, das stimmt. Aber es ist, glaube ich, in dieser Situation, in dieser Szene auch noch was anderes, noch mehr. Maria hört ihm aufmerksam zu. Sie sitzt vor Jesus wie eine Schülerin. Maria ist wissbegierig, neugierig und intelligent. Im Text steht, sie hört ihm aufmerksam zu. Aber ich bin mir auch sicher, dass sie nicht nur das macht. Ich stelle mir in Maria eine junge Frau vor, in meinem Alter oder vielleicht sogar noch jünger. Und diese Frau sprudelt vor Wissensdurst. Ich glaube, Maria hat auch Fragen gestellt, nachgehakt, mitgedacht. Und Jesus lobt sie dafür. Hebt hervor, dass ihr niemand mehr ihr Wissen nehmen kann. Maria ist in dieser Szene eine Schülerin. Sie tut das, was in dem Roman den Frauen ausgetrieben werden soll. Sie lernt und ist im Kopf voll mit dabei. Sie nimmt Jesus Geschenk an. Und das Geschenk ist Wissen, es ist Bildung. Und was ist mit Martha? Martha ist so mit ihrer schweren Arbeit beschäftigt, dass sie nicht zuhören kann. Sie bekommt nichts ab von dem Wissen. Ihr fehlt da das eine, das ihr niemand mehr wegnehmen kann. Und das ist schade. Sie verpasst etwas, das gut für sie wäre. Und nicht nur das, die Arbeit macht sie unglücklich, sonst würde sie sich ja auch nicht darüber beschweren. Ich möchte Martha hier auch kurz ein bisschen in Schutz nehmen. Sie tut das, was sie tut, ohne Zweifel aus Liebe und aus einer tief geführten Gastfreundschaft. Und auch, weil sie denkt, dass es nun einmal getan werden muss. Irgendjemand muss ja schließlich die Wirtin spielen. Und an sich ist sie eine beeindruckende Frau, die zusammen mit ihrer Schwester lebt und alles organisiert in ihrem Haus. Ich kann auch total nachvollziehen, dass sie sich alleine gelassen fühlt von ihrer Schwester und Hilfe von ihr einfordert. Das würde ich ehrlich gesagt auch tun. Und Jesus' Antwort auf ihre Beschwerde mag dann erstmal harsch klingen. Aber an sich sagt Jesus doch Folgendes zu Martha. Martha, du erledigst zu viele harte Hausarbeit. Das ist nicht gut für dich, es ist zu viel. Guck, was du verpasst. Du könntest zuhören und Dinge lernen. Du könntest Fragen stellen. Was mich hieran so fasziniert, ist auf der einen Seite der Vergleich zu dem Roman. Die Männer, die Frauen das Lesen verbieten und auf die Rollen als Ehefrau, Mütter und Hausarbeitskräfte beschränken, stehen in einem sehr starken Gegensatz zu dem Mensch Jesus, der Maria Wissen schenkt. Auf der anderen Seite spricht die Geschichte von Martha und Maria auch zu uns, in unsere Zeit, unseren Alltag, besonders als Frauen im 21. Jahrhundert. Bildung ist ein Geschenk, das uns niemand mehr wegnehmen kann. Ein Schatz. Geschichtlich gesehen haben Frauen lange dafür gekämpft, die gleichen Bildungschancen zu bekommen wie Männer. Und in vielen Regionen der Welt haben Mädchen auch immer noch keinen Zugang zu der gleichen Bildung wie Jungen. Die Ungleichbehandlung und Geschlechterstereotypen machen das. Sie reduzieren die Chancen und machen unglücklich. So wie Martha mit dem großen Berg an Hausarbeit unglücklich geworden ist. Dabei geht viel verloren. Nicht nur für die einzelne Person, sondern für uns alle. Denn was kann aus einer Maria denn werden, nachdem sie so viel gelernt hat? Die Jünger Jesu sind von Lehrlingen zu Lehrern geworden. Sie haben Kirche gebaut und geleitet. Und genauso kann es auch eine Maria, denn sie ist eine Jüngerin. Doch es gibt immer noch so viele Kirchen, wo das nicht so ist. Es gibt Freikirchen, die Nathalie oder mich nicht an diese Kante lassen würden und auf keinen Fall regelmäßig. Es gibt viele Gemeinden mit einer rein männlichen Gemeindeleitung. Nicht umsonst kämpfen zum Beispiel die Frauen von der Aktion Maria 2.0 in der katholischen Kirche für mehr Mitbeteiligung von Frauen. Aber vieles, was sie ansprechen, trifft nicht nur auf die katholische Kirche zu. In ihrem Thesenanschlag stellen sie zuallererst die folgende These. Erstens, gerecht, gleiche Würde, gleiche Rechte. In unserer Kirche haben alle Menschen Zugang zu allen Ämtern, denn Menschenrechte und Grundgesetz garantieren allen Menschen gleiche Rechte. Nur die katholische Kirche ignoriert das. Mannsein begründet heute Sonderrechte in der Kirche. Ich möchte kurz anmerken, dass es nicht nur die katholische Kirche ist, wo das so ist. Es gibt durchaus auch Freikirchen, wo auch bestimmte Ämter nicht von Frauen besetzt werden können. Die Frauen von Maria 2.0, sie wollen genau das ändern. Obgleich sie inspiriert von einer anderen Maria sind, so fordern sie ein, genauso als Jüngerin ernst genommen zu werden, wie die Maria aus unserer Geschichte. Ich meine, langsam wird es ja auch in vielen Gemeinden Realität. Wir hatten die letzten Jahre in Nathalie eine Pastorin hier, die eine große Bereicherung war. Auch sie hat viel gelernt, besonders in ihrem Theologiestudium, und ist danach aber auch hier eine Lehrerin für uns gewesen. Und was wäre da verloren gegangen, wenn sie nicht mit uns gelernt und nachgefragt hätte, wenn sie nicht eine glühende Jüngerin gewesen wäre und immer noch ist und auch in Zukunft sein wird? Ich glaube fest daran, dass jeder Mensch, ob Mann oder Frau, vor Jesus sein kann, wie er oder sie ist. Und ich glaube auch daran, dass wir alle lernen, nachfragen, mitdenken und von Schülern zu Lehrern werden können. Nicht nur das, wir sollen es sogar. Und bei all den Notwendigkeiten, die manchmal einfordern, dass wir alle praktische Dienste erweisen, Mann und Frau, lädt Jesus uns alle ein und auch besonders Frauen in dieser Geschichte zu lernen, nachzufragen und mitzudenken. Vor ihm sind wir alle Jünger und Jüngerinnen. Das möchte ich euch heute zusprechen und euch ermutigen, es auch zu leben und weiterzugeben. Amen.